Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias.
Mensch, gibt's dich noch?
Ja, wirklich. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Seit genau
3 Wochen.
2 Wochen.
Genau. Ja. So schnell kann das gehen. Aber wie gehört, haben wir uns ja in diesem Podcast schon länger nicht mehr. Ich glaube, das waren jetzt 3 Monate.
Das ja, glaube ich,
vor den Teuchentagen gewesen sein. Seitdem ist unglaublich viel Wasser runtergekommen, hat uns weggespült, hat für Hitzeswellungen gesorgt und bringt uns jetzt, du hast es ja als 2. Staffel genannt, zum 2. Buch. Und ja, ich bin so übereifrig gewesen, dass ich auch gleich nicht nur das Vorwort, sondern das 1. Kapitel gelesen habe, mit so viel Tatendrang. Aber ich würde sagen, machen wir mal der Reihe nach. Und natürlich ist meine Frage bei 95 Grad Außentemperatur. Was für einen Tee der Folge hast du denn?
Zuerst möchte ich noch anmerken, dass ich es extrem ironisch finde, dass wir die Sommerpause in der Woche beenden oder in der 2. Woche beenden, in der es in den Niederlanden endlich gutes Wetter gibt.
Ja.
Und es endlich aufgehört hat zu regnen. Also willkommen im Sommer, willkommen zurück aus der Sommerpause.
Aus der Regenpause. Und? Also ich glaube, wir können es als Regenpause gut bezeichnen.
Regen. Ja, übermorgen soll es ja wieder regnen. Ich freue mich schon sehr. Ich habe schon echt lange keinen Regen mehr gesehen. Also ich habe passend zur neuen Staffel einen neuen Tee-Adventskalender begonnen, den ich letztes Jahr gekauft habe. Und ich freue mich schon, wenn die erste Person mir wieder schreibt. Den habe ich auch. Ja, ist von einer sehr bekannten Drogeriemarkt. Und der SET heißt Reise zum Gewürzmarkt.
Okay, was ist drin?
Ingwer, Galgant, was auch immer Galgant ist.
Habe ich auch gerade keinen Geschmack vor Augen.
Orange, Kurkuma, Süßholz und Fenchel.
Oh, Süßholz. Dann kannst du ja heute richtig schön Süßholz raspeln.
Oh, stimmt.
Ja, ich habe mir einen Mate-Tee gemacht. Also machen lassen, machen lassen mit Kohlensäure und schön eisgekühlt aus dem Kühlschrank. Mit anderen Worten, ich habe hier eine Club Mate stehen. Ich finde, das ist Tee genug. Da steht auch, da steht Mate-Tee drauf. Ich finde, dass das zählt ausnahmsweise als Tee der Folge. Also zumindest mehr als eine Apfelschorle.
Mate ist schon Tee.
Siehste. Yeah. Da weiß ich schon, dass ich schon, ich würde sagen, aber wir vergeben weiter Silmaril am Ende der Folge, oder? Für die Tees. Ich meine, wir thematisieren ja auch immer noch.
Ja, Silmarile werden uns auch weiterhin begleiten, in etwas anderer Form. Aber es sei denn, uns fällt irgendwas Besseres ein, aber ich weiß nicht.
Also unsere Teewertung bleibt bei den Silmarili ist die Mehrzahl, glaube ich, oder?
Ja.
Gut. Aber so eine lange Pause bringt auch einiges an Feedback mit. Habe ich zumindest im Pad gesehen.
Mir das Pad angucken? Oh ja. Ja. Das habe ich eben hier noch fleißig eingefügt. Wir hatten ja gefragt, was die Leute von der nächsten Staffel erwarten. Und da haben uns einige Leute Dinge geschrieben. Möchtest du einfach mal vorlesen, was die Lisa uns geschrieben hat?
Die Lisa schrieb, liebe Maria, lieber Tobias, vielen, vielen Dank für die 1. Staffel Silmaria und die viele Arbeit, die ihr euch mit diesen und den anderen Podcasts der DTG macht. Ich selber habe das Silmarillion schon öfter gelesen und kann mich nicht erinnern, welche Fragen und Reaktionen ich beim ersten Mal lesen hatte. Umso spannender fand ich es, an Tobias Erstlesereise teilhaben zu dürfen. Die ganzen spannenden Zusatzinformationen von Maria waren die Sahne auf der Torte. Auf die 2. Staffel freue ich mich schon, seit ihr angekündigt habt, dass ihr das Buch der verschollenen Geschichten lesen wird. Also wir lesen gar nicht die, ist es mir der Name entfallen?
Ja,
Natur und Wesen von Mittelerde, was ich jetzt gelesen habe. Auf die 2. Staffel freue ich mich schon, seit ihr angekündigt habt, dass ihr das Buch der verschollenen Geschichten lesen werdet. Es ist eines der Bücher von Tolkien, die noch nicht in meinem Regal stehen. Ich freue mich auf das erste Mal lesen und die gemeinsame Reise mit euch. Macht bitte genauso weiter wie bisher. Da fällt mir gerade ein, wo ich das gelesen habe, auch mit dem Podcast der DTG. Ich war letztes Wochenende auf dem Elbenwald-Festival und auf einmal kommen halt unterschiedliche Menschen auf mich zu. Hallo Tobias. Und ich denke schon, okay, Ratter, 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 wer bist du? Und eine der Personen sagt, ja, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen für die ganzen für Silmaria und Podcast-Folgen, ist es immer wieder ein Genuss, sie zu hören. Und da gehen deshalb Grüße raus an die Personen, die mich auf dem Elmwald-Festival gegrüßt haben, weil die wissen nämlich schon, dass wir heute aufnehmen und dass wir also diese Woche sie eine neue Silmaria-Folge kriegen.
Ja, auf den Tolkien-Tagen hattest du ja vermutlich auch etwas mehr Kontakt mit Zuhörenden als ich. Ich hatte exakt zwei. Beim ersten Mal, es war Freitagabend, es war alles völlig schrecklich und ich war gerade dabei, Helfer aus Autoschlangen zu befreien und dann liefen drei Leute vor mir her und sagten, sie sind gekommen, weil sie den Silmaria-Podcast so toll finden. Ich habe natürlich nichts gesagt. Mein zweiter Fan-Kontakt, muss ich auch ganz kurz erzählen, war auch in einer noch schlimmeren Situation. Es hatte sich jemand in einem Feld festgefahren. Gleichzeitig hatten wir im Helferteam ein Problem. Und ich habe also dann da gestanden und irgendwie versucht, also ein Auto wurde befreit und ich habe gleichzeitig telefoniert und andere Gespräche geführt. Und dann kam jemand vorbei und sagte, bist du die Silmaria? Und ich sagte, ja, aber bitte rede nicht weiter mit mir. Und naja. Na, das habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe, aber es war relativ anstrengend dieses Jahr.
Ja, das war's in der Tat. Aber was schreibt denn der liebe Fabian, Maria?
Ah, der Fabian schreibt, liebe Maria, lieber Tobias, vielen, vielen Dank für die erste Staffel Silmaria und die viele Arbeit, die ihr euch mit diesem und weiteren Podcast-CDD gemacht. Ich selber habe das Silmarillion schon öfter gelesen und kann mich nicht erinnern. Moment mal, das hatten wir schon mal. Ich habe das falsch eingefügt.
Den Eindruck habe ich auch. Ich so, interessant, dass die alle und die anderen die Digi-Podcasts, ich meine, das freut mich natürlich.
Moment mal, ich muss mal kurz den Fabian suchen. Fabian! Da ist es doch. Mal gucken, ob ich auch bei anderen Leuten alle falsche eingefügt habe. Das wäre witzig. Also es wäre nicht witzig, es wäre ziemlich viel Arbeit. Aber
okay. Nee, der Rest sieht richtig aus.
Okay, jetzt kommt Fabian. Sorry, Fabian, ich wollte dich nicht als Leser ausgeben. Ich erwarte eigentlich nichts Spezielles vom Buch selbst. Ich bin eher gespannt, was ich beim Durchlesen des Buches selbst entdecken würde. Entweder wiederentdecken oder an alternativer Passage entdecken. Gerade seit Corona ist mein Gedächtnis irgendwie nicht mehr so das Wahre, aber allein die Motivation zu lesen, die ich immer durch diesen Podcast bekomme, ist es schon wert genug, es einfach mal zu versuchen. Von euch erhoffe ich mir einfach genau das, was ihr jetzt schon immer seid. Gerade die Passagen, wo ihr doch mal etwas von den Faden wegwandelt und von Fun Facts erzählt, anderen passenden Texten oder auch Vergleichen zu anderen Büchern oder anderen Medien, finde ich persönlich immer super spannend und einen total natürlichen Gesprächsfluss, der auch sehr viel beiträgt und für mich also auch einfach dazugehört. Das würde ich auch als kleines Feedback zählen, wenn ihr ja keins mehr bekommt. Ich habe einen Freund, mit dem ich solche Gespräche immer gerne führe und ich finde das bei euch auch immer sehr toll und wertvoll. Allgemein die vielen Informationen und Wissensbeiträge zu allen möglichen Stellen der Bücher und auch gerade Verweise zu weiteren Werken oder Briefen der Tolkiens ist immer super. Also bleibt einfach, wie ihr seid. Ich wünsche euch eine tolle und tolkienreiche Sommerpause. Mir passt das ganz gut, da ich sie für Leseprojekte mit meinem besten Freund zu Die Gesetze, Magie und City of Jade nutzen werde und es mal gut ist, nicht zu viele Bücher gleichzeitig zu haben.
Ja, ich hoffe, du bist durch, weil jetzt geht's hier zack, 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 zack weiter. So auch mit dem Feedback von Martin. Der schreibt, liebe Maria und lieber Tobias, Sternchen, ich hoffe, es ist okay, dass ich euch duze. Ja, ist das.
Alle, aber nicht du, Martin.
Genau. Solange du nicht Tobi sagst, ist alles in Ordnung. Vielen Dank für die sehr schöne erste Staffel des Silmaria-Podcasts. Ich habe diesen Podcast erst vor circa 3 Monaten zufällig entdeckt und seitdem jede der Folgen genossen. Ihr macht das wirklich großartig. Zur Info, ich hatte das Silmarillion schon vor langer Zeit gelesen, aber nach dem Herrn der Ringe und dem Hobbit. Umso mehr brachte mir der Podcast viele neue und spannende Einblicke zur Handlung, Werksgeschichte und so weiter. Auch eure Art, vieles mit Humor zu begleiten und nicht staubtrocken zu referieren, finde ich sehr gut. Dabei fliegen dann auch 2 Stunden nur so dahin. Zudem kann ich sagen, dass man in Kombination mit dem Briefe-Podcast einen wirklich tiefen Einblick auch zu Tolkien selbst erhält. Da ich mich zuvor wenig mit seinem Leben beschäftigt hatte, ergeben sich auch hier viele neue Erkenntnisse. Ich freue mich nun schon auf die 2. Staffel, wo ich dann jede der Hausaufgaben auch zeitnah erledigen kann. Liebe Grüße, Martin.
Hausaufgaben finde ich immer gut.
Ja. Ich weiß, ich schwurf schon wieder ab, aber eines der beliebtesten Workshops auf dem Elmwald Festival ist wirklich Nachsitzen bei Dumbledore. Also nachsitzen in Hogwarts und Strafarbeiten machen, da stehen die Leute total drauf. Don't ask me why, ich fand's sehr faszinierend.
Okay, vielleicht sollten wir es auch anbieten.
Strafsitzen mit Maria.
Ja, also dann kann ich endlich mal meine, wie nennt man das, meine
Autorität?
Sadistische Ader raushängen lassen.
Mach mal lieber mit Klaus weiter.
Okay, Klaus schreibt, liebe Maria, lieber Tobias, gerne werfe ich meinen Ring in den Hut für das Buch der verschollenen Geschichte und dessen Verlosung. Was erwarte ich von der Staffel? Was sind meine Ängste? Worauf freue ich mich? Ich erwarte wieder lockere, unterhaltsame, aber kompetente Gespräche, Erklärungen und Einordnungen zu den jeweiligen Kapiteln. Ich habe Angst, dass da auch langweilige Kapitel dabei sein könnten und ich freue mich darauf, weiter in die Welt von Tolkien einzutauchen und noch mehr Wissen vermittelt zu kriegen über die Welt und ihre Geschichte. Ich würde am liebsten alle Bücher von Tolkien lesen und mehr ins Regal stellen, komme im Alltag leider kaum dazu und deshalb ist der Podcast eine willkommene Beschäftigung zwischendurch damit. Mit dem Buch erhoffe ich mir dann selbst wieder reinzukommen und mitzulesen. Vielen Dank und eine schöne, wohlverdiente Sommerpause. Beste Grüße, Klaus.
Und Niro schreibt, hallo ihr zwei. Ich habe es bestimmt schon Ende der ersten Staffel geschrieben, wollte aber sehen, ob ich meine Erwartung zur zweiten Staffel jetzt im August etwas anders sehe. Ich glaube nicht. Ich bin gespannt auf die Hintergründe der Rahmengeschichte, der Hütte des vergessenen Spiels, Olora Malle, und wie Tolkien darauf kam. Vielleicht auch ein wenig Christophers Kommentare für Dummies erklärt. Und darauf, was Maria gesagt hat, dass es mehr um Tolkiens Inspiration geht. Überhaupt, wie sich die Schrift in diesem Frühwerk zu den Kapiteln im Silmarillion unterscheiden. Was gleich ist und was sich verändert und warum es in den späteren Schriften anders ist. Vom Format der Sendung mag ich es so, wie es in der ersten Staffel war. Da würde ich mich freuen, wenn ihr es so handhabt wie bisher. Euer Diro.
Und handhaben, wie es bisher war?
Ja, fast. Wir haben halt noch kein Silmaria, Bingo.
Stimmt, wir brauchen ein neues. Also, wenn euch irgendwann Sachen einfallen, ne, ihr wisst, wo wir postalisch wohnen.
Ja, gerne auch bei Spotify mittlerweile. Könnt ihr gerne Kommentare mit da reinschreiben.
Ja, oder einfach über die Webseite, wie gehabt.
Ja.
Diro hat nochmal, auch vor ein paar Tagen, nochmal geschrieben. Quasi ein Update. Möchtest du das auch noch vorlesen?
Mach du mal bitte, ich muss eben gucken, dass ich den Frosch im Hals loswerde.
Okay, viel Erfolg. Hallo ihr zwei. Ich wollte euch einmal erzählen, was ich in der Sommerpause zwischen den Staffeln angefangen habe, sozusagen als Lückenfüller. Nach den Anhängen habe ich mich daran gemacht, den Herrn der Ringe zu lesen. Etwas, was ich schon immer machen wollte, da es schon Jahrzehnte hier her ist, seit ich ihn gelesen habe. Dabei habe ich einen lieben und kompetenten Freund gefunden, mit dem ich mich im Discord austausche. Von ihnen habe ich sehr viel gelernt und lerne noch. Ich muss sagen, ich wusste und hoffe, dass es spannend wird, aber dass es so spannend wird, dachte ich nicht. Mittlerweile bin ich am Ende von Buch 4 angekommen. Oft überlege ich, was mir beim Lesen entgangen wäre, wenn ich das Silmarillion und die Anhänge nicht gelesen hätte. Und vor allem, wenn ich diesen Podcast nicht gehört hätte. Oft sind mir Namen und Zusammenhänge so vertraut, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, dass ich ohne Silmaria hier mit einem Fragezeichen auf dem Schlauch stehen würde. Ja, ich weiß, schon wieder Bauchpinselei. Genießt es.
Gerne.
Es gibt viele Reihenfolgen, die Werke von Tolkien zu lesen. Jeder muss sie für sich selbst herausfinden. Für mich ist die Reihenfolge Silmarillion, Hobbit, Anhänge und dann Herr der Ringe die richtige. Ich habe mich zwar selbst mit Unterstützung des Freundes im Discord auf die Reise gemacht, aber mit dem Hintergrund von Silmaria war und ist es ein sehr tiefes Erlebnis. Danke dafür, Gruß Diro. Gern geschehen.
Das freut mich. Auch ein Feedback, das man immer wieder gerne hört, oder was gerne genannt wird. Endlich habe ich es durchs Silmarillion geschafft. Und ja, ich glaube, das war der richtige Podcast zur richtigen Zeit.
Denke auch. Und jetzt ist das ja hoffentlich der zweite richtige Podcast. So.
Es ist immer noch der gleiche, aber es ist das zweite richtige Buch. Katrin schrieb im Discord, ich habe heute Morgen mal ein bisschen durchgeblättert. Ich wusste so gar nicht, was da auf mich zukommt. Daher fand ich es auch schwierig, meine Erwartungen an die neue Staffel zu definieren. Jetzt bin ich etwas schlauer. Frage mich aber auch, wie ich mit dem doch sehr umfangreichen Fußnoten von Christopher zurechtkomme. Was ich bei Tolkien allgemein mag, sind die Lieder bzw. die Gedichte, die dann oft auch vertont wurden. Daher freue ich mich gerade schon sehr auf die Folge zum ersten Kapitel, da ich vor kurzem auf die musikalische Umsetzung von Cottages of Lost Play gestoßen bin. Aber da warten ja auch noch ein paar mehr Gedichte in verschiedenen Varianten inklusive Übersetzung. Entsprechend dürft ihr für mich darauf gerne besonders eingehen. Ansonsten würde ich mir neben der Einordnung der Änderung gegenüber dem Silmarillion auch ein bisschen Spekulation wünschen, was ich noch verändert hätte müssen, wenn es diese Änderung in Silmarillion geschafft hätte haben sollen. Yeses. Ich hoffe, ihr versteht das. Ansonsten gelobe ich Besserung, was Feedback und Fragen angeht und versuche wieder passend mitzulesen und vielleicht sogar die Kapitel aus dem Silmarillion noch einmal zu wiederholen.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist sehr schwer mit dir, Tobias, diese Staffel.
Also ich habe hier einfach so einen Totmann-Knopf. Das heißt, wenn ich einschlafe und schnarche, kriegst du das nicht mit, weil dann der Finger runtergerutscht ist und das Mikrofon nicht mehr frei ist. Ich einfach... Also das erste Kapitel, alter Belli. Egal.
Gut,
machen wir erstmal.
Wir beenden den Podcast. gut, dann ein Kommentar von Instagram von Soto Metalsen. Hallo zusammen, ich hatte das in Marillion erstmalig in den 80ern gelesen und keinen richtigen Zugang gefunden. So ging es mir beim wiederholtem Lesen immer wieder. Dank eures Podcasts, Maria, sehe ich das nun zum ersten Mal anders. So hoffe ich auch zum Buch der verschollenen Geschichte vordringen zu können. Bislang erschien mir das zu fragmentarisch, weshalb ich schnell die Lust am Weiterlesen verloren habe. Deshalb habe ich diese Bücher auch nicht mehr. Ihr beiden macht das ganz toll.
Und dann schrieb Giftspritz, eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber vielleicht du, Maria, hätte noch eine Frage, weil ihr ja so wenig Feedback bekommt. Ich frage mich immer wieder, wenn da beim HT steht, wie in echt oder acht, ja was denn nun, echt oder acht? Ich verstehe es nicht.
Das ist eine Frage noch zur Folge, was auch immer, in dem wir über den Anhang über die Sprachen geschrieben haben. Als müsste die letzte Folge gesprochen haben. Das müsste die letzte Folge sein. Da geht es um ein Detail der elbischen Aussprache, das ja natürlich... Okay. Vertraut ist, Tobias.
Ja.
Und zwar schreibt Tolkien da, dass die Aussprache von H vor dem T so ist wie im Deutschen, nämlich entweder echt oder acht. Und ich weiß gar nicht, ob wir darauf eingegangen sind. Das ist eins meiner Lieblingsdetails in diesem Anhang tatsächlich. Es ist im Deutschen ja so, jetzt kommt die kleine linguistische Abschweifung, dass wir eine Kombination aus C und H haben, die manchmal sch ausgesprochen wird und manchmal ch oder... In meinem Fall sage ich sch und ch, weil ich aus dem Rheinland komme. Auf jeden Fall gibt es zwei verschiedene Aussprachen für diese Buchstabenkombination und welche man benutzt, ist vom Vokal abhängig, der davor steht. Also bei E, I und nee, bei E und I müsste es sein. Und Ä. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ä. Ich glaube Ä. Doch, Ä auch. I, E und Ä ist es sch. Also die weiche Variante. Und bei A, U und O ist es die harte, also Ch. Und die weiche ist noch nach Ü und Ö. Also alle Umlaute und I, E und A, O und U ist Ch. Und genauso ist es auch auf Sindarin. Also wenn der HT steht und davor ist einer von den Vokalen, dann kann man vom Vokal ablesen, wie es ausgesprochen wird.
Okay, haben wir das auch geklärt.
Ja.
ID Stone01 schreibt... Danke für 40 Stunden Wissen, Faszination und Spaß. Erst sehr spät in Vorbereitung des Besuches der Tolkien-Tage 2024 habe ich zum Silmarillion gegriffen und parallel dazu Silmaria gehört. Begeistert war ich vom Wissen über Tolkiens Welt, der Faszination, wie Maria und Tobias dies vermittelt haben, und vom Spaß der beiden, der sich auf mich übertragen hat. Danke und dafür volle Punktzahl und ein DTG-Mitglied mehr.
Yay! Das ist übrigens von Apple, der Kommentar.
Oh!
Ja, ein neuer Apple-Kommentar. Gut. Und dann haben wir noch Spotify. Da haben auch Leute Kommentare geschrieben. Anda hat nämlich geschrieben, auch hier endlich aufgeholt. Für mich also zum Glück die lange Pause. Vielen Dank für die tolle Aufbereitung. Ich gestehe, dass ich, in Klammern nur hörend, nicht immer 100% folgen konnte. Aber immer top. Okay. So kann man es natürlich auch machen.
Ja. Livs42 hat geschrieben, durchgesuchtet. Wie vermutet, kam die Uni dazwischen. Es hat mega viel Spaß gemacht, danke. Irgendwie weird erwähnt zu werden. Ich weiß, dass ihr echt seid, aber hä?
Nein, wir sind nicht echt.
Nein, wir sind eine KI. Eine Text-to-Speech.
Die sich auch selbst generiert.
Ja.
Okay, dann hat Thalia geschrieben, Ich habe nicht mal den Herrn der Ringe gelesen und höre den Podcast eigentlich nur, damit ich mehr weiß als mein Bruder.
Das fand ich richtig geil, als ich das gelesen habe.
Also hallo Bruder von Thalia, der den Podcast vermutlich nicht hört. Trotzdem, ja. So kommt's.
Und Henry hat noch geschrieben als letztes Feedback, ich habe das Buch an sich gelesen. Ich fand es an sich sehr gut und es erklärt einiges. Zu dem Glauben, dass es ein schrecklich langweiliges Buch ist, kann ich nur sagen, dass ich mich durch die Schöpfung zwar quälen musste, aber ab da war es mehr als interessant. Bei Berit und Lucien war ich wieder weg, aber das Buch an sich war gut. Daumen hoch.
Bist du Henry, Tobias?
Nein, ich bin nicht Henry. Nein.
Okay. Vielleicht dein Bruder.
Genau, ich bin der. Oder es ist Thalia, mein Bruder. Dann lass uns jetzt mal eintauchen in die historischen Untergründe.
Untergründe? Ja, da ihr vermutlich alle intensive Hörer des Briefe-Podcasts seid, der vermutlich schon mehrere lange, ausführliche Hintergründe zu der Zeitspanne in Tolkiens Leben bekommen, in die wir uns jetzt begeben werden. Für alle anderen, müsst ihr euch einfach vorstellen, dass ihr jetzt in eine Zeitmaschine steigt und 110 Jahre zurückreist, wenn so alt sind diese Texte, also.
Hier Tagesgeräusche einfügen.
Okay. Oder, diese Texte, die wir jetzt lesen werden, sind fast ziemlich genau 100 Jahre alt, was relativ krass schon ist, finde ich. Und wir befinden uns in Tolkiens frühester Phase. Es sind die allerersten Texte, die Tolkien verfasst hat, in denen es um Mittelerde geht. Die ganze Sache beginnt quasi, also die Mythologie kann erahnt werden, sobald Tolkien in der Uni ist, also zu dem Zeitpunkt geht es los. Im Oktober 1911 hat Tolkien angefangen, in Oxford zu studieren und hat dabei dann die ersten Dinge entdeckt, die sehr wichtig wurden für seine Mythologie. Und auf die sind wir teilweise in der ersten Staffel schon mal eingegangen. Ich erinnere an Finnisch, ich erinnere an Earendil. Und er hat aber noch nicht wirklich viele Dinge aufgeschrieben. Das begann erst um 1914. Im Juli 1914 ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und das wird jetzt relativ wichtig. Zwischen 1914 und 1950 schrieb Tolkien die ersten Gedichte mit Bezug zu seiner Mythologie. Und das allererste ist das Gedicht Earendil, über das wir in Folge 28 schon mal gesprochen haben. Das hat er im September 1914 geschrieben. Und dann gibt es quasi definitiv so etwas wie eine Ada-Mythologie. Es ist natürlich alles, es baut sich auf und so weiter, aber ab jetzt gibt es das quasi. Also 1914, vor 110 Jahren, ist das wichtige Jahr. Und im April 1915 erhält Tolkien seinen Uni-Abschluss und tritt daraufhin endgültig ins Militär ein. Ungefähr ein Jahr später, im März 1916, heiratet er seine Frau Edith. Das wird auch nochmal wichtig. Und im Juni 1916, also kurz danach, wird Tolkien dann nach Frankreich in den Krieg geschickt. Im November des gleichen Jahres wird er schon wieder zurückgeschickt nach England, denn er hat Grabenfieber bekommen. Das ist eine relativ heftige Krankheit gewesen in der Zeit, die viele Leute befallen hat.
Und auch häufig tödlich ausgegangen ist.
Ja, und in Tolkiens Fall zum Glück nicht. In Tolkiens Fall hat es zum Glück dazu geführt, dass er ins sichere Heimatland zurückgeschickt wurde. Und dass er jetzt Zeit hatte, an seiner Mythologie zu arbeiten. Und das hat er gemacht ab vermutlich Ende 1916. Das wissen wir nicht so ganz genau. Aber spätestens ab 1917 hat Tolkien gearbeitet an den Texten, die wir lesen werden. An dem Buch der verschollenen Geschichten. Und im Februar 1917 ist die erste Version des ersten Kapitels der Hütte des vergessenen Spiels fertig. Und die erste richtige Geschichte war nach Tolkiens eigenen Angaben, die er in verschiedenen Briefen im Laufe seines Lebens immer wieder wiederholt hat, ist, dass die erste richtige Geschichte der Fall von Gondolin war. Und Tobias, möchtest du einmal dieses Zitat vorlesen?
Tolkien könnte mit der Arbeit am Buch der verschollenen Geschichte begonnen haben, als er noch im First Southern General Hospital in Birmingham war, im November 1916. Oder während er im Krankenhaus in Great Haywood ab Mitte Dezember desselben Jahres. Es gibt dafür keinen eindeutigen Beleg, noch dafür, ob zuerst die Hütte des vergessenen Spiels oder der Fall von Gondolin geschrieben wurde. Tolkien hat an mehreren Stellen den Fall von Gondolin als erste Geschichte bezeichnet, aber er hat die Hütte des vergessenen Spiels nicht unbedingt als Geschichte betrachtet.
Das ist aus dem Reader's Guide von Hammond and Scull. Und was sie eben sagen, das, was ich gerade auch schon mal ausgeführt habe, nämlich wir wissen nicht genau, welche Geschichte zuerst geschrieben wurde. Tolkien sagt, es war der Fall von Gondolin, eventuell war es das erste Kapitel was wir in der nächsten Folge lesen werden. Aber Tolkien hat nicht unbedingt das als eigenständige Geschichte betrachtet, weil es quasi nur die Rahmenhandlung ist zu den anderen Geschichten. Okay, also ab 1917 haben wir diese verschollenen Geschichten in einer Form. Und im November 1917 wird Tolkiens erster Sohn John geboren. Im November 1918 endet der Erste Weltkrieg und daraufhin wird Tolkien aus dem Militärdienst entlassen, endgültig. Und er zieht nach Oxford und arbeitet dann beim Oxford English Dictionary. Und Ende 1919 oder 1920 wird das Projekt Verschollene Geschichten aufgegeben. Und Tolkien wendet sich ab dann erstmal Gedichten zu. Und die finden wir im Band 3 der History of Middle-Earth, was es leider nicht auf Deutsch gibt.
Tja.
Wenn ihr euch dann weiter interessiert für die Entwicklung von Tolkiens Mythologie und so weiter, dann hört einfach nochmal Folge 1 von Silmaria nochmal an, denn da haben wir das alles ganz genau aufgedröselt. Aber die wichtigen Daten eben, 1914, quasi Beginn der Mythologie, 1916 und 1917, Beginn der verschollenen Geschichten, 1919, 1920, Ende.
Aber Maria, was sind denn jetzt die verschollenen Geschichten?
Gut, dass du fragst, Tobias. Ich habe nämlich etwas vorbereitet. Den Titel Verschollene Geschichten hat Tolkien auch selber verwendet. Also er hat das auf einem Notizbuch draufgeschrieben. Und es sind die ältesten attestierten Versionen von Arda. Es könnte natürlich sein, dass es ältere Versionen gibt, die Tolkien nur im Kopf hatte, aber das sind die ersten, die er aufgeschrieben hat. Und die sind niedergeschrieben in mehreren Notizheften und losen Blättern in, wie Christopher Tolkien das mehrfach beschreibt, völlig chaotisch. Also es ist nicht so, dass Tolkien irgendwie angefangen hat, diese Notizheftchen voll zu schreiben und dann, ne, alles schön chronologisch, sondern er hat unterschiedliche Geschichten geschrieben zu unterschiedlichen Zeitpunkten, teilweise gleichzeitig, teilweise hat er, weil er irgendwo Platz brauchte, in die Ränder oder sonst auf die Rückseiten von Notizbüchern nochmal andere Geschichten geschrieben. Es gibt lose Blätter und so weiter. Das betrifft uns zum Glück sehr wenig, denn Christopher Tolkien hat das schon mal für uns vorbereitet. Wenn wir das Buch lesen werden, werden wir feststellen, dass die Handlungsstränge erstaunlich ähnlich sind zum publizierten Silmarillion, was wir jetzt hier alle kennen.
In- und auswendig, ich hoffe.
Selbstverständlich. Und was sich aber extrem noch verändert, sind die Charaktere. Also es werden uns einige Charaktere begegnen, die zwar den gleichen Namen haben wie Charaktere, die wir schon kennen, aber die sich komplett anders verhalten. Und es werden uns Charaktere begegnen, die wir schon kennen, aber die einen ganz anderen Namen haben. Und uns werden Charaktere begegnen, die einen anderen Namen haben und ganz andere Charaktere sind und die nie wieder auftauchen, aber eigentlich ziemlich cool sind. Und von den meisten Texten gibt es auch noch mal mehrere Versionen. Auch die hat Christopher Tolkien für uns vorbereitet. Und alles ist, wie Christopher Tolkien schreibt, experimentell und provisorisch. Auch das ist eine Sache, die man bedenken muss, wenn man diese Texte liest. Das sind zwar teilweise schon Überarbeitungen von älteren Texten. Also es ist nicht so, dass das allererste ist, was Tolkien hingeschrieben hat. Er hat dann noch mal drauf geguckt und das noch mal überarbeitet. Trotzdem merkt man relativ häufig bei diesen Geschichten, dass es sich um frühe Werke handelt, die auch in einem frühen Stadium der Ausarbeitung sich befindet. Das heißt, sie sind teilweise literarisch jetzt vielleicht noch ein bisschen holprig. Und auch im ersten Kapitel kommt gleich eine meiner Lieblingsstellen vor, wo man das sehr deutlich merkt. Darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen. Was auch ein bisschen anders ist als im Silmarillion, ist der Stil. Tobias, möchtest du dazu einmal das Zitat vorlesen?
Der höchste archaische Stil, der zu diesem Zweck entwickelt wurde, war kein Beiwerk. Er besaß viel mehr Weite und große Kraft und war in besonderer Weise dazu geeignet, die magische und unheimliche Wesensart der frühen Elben zu vermitteln, wurde aber auch ohne weiteres dem sarkastischen, höhnischen Melko oder der Beziehung zwischen Olmo und Osse gerecht. Und gerade dieser erhält zuweilen einen komischen Aspekt und wird dann in einer schnellen und lebhaften Sprache vorgetragen, die in der späteren gravitätischen Prosa des Silmarillions nicht mehr lebendig ist. Gut.
Möchtest du was sagen dazu? Also, was ihr gerade gehört habt, ist ein Zitat von Christopher Tolkien aus dem Vorwort. Also wir werden jetzt in dieser Folge das Vorwort besprechen zum Buch der verschollenen Geschichte. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, gar kein Problem. Ihr könnt es jetzt nochmal lesen, ihr könnt es auch überspringen, ihr könnt es auch lesen, wenn ihr auch mal Lust habt. Aber ja, der Sprachstil im Buch der verschollenen Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch so gut merkt, aber auf Englisch ist es teilweise wirklich krass. Also es ist quasi, ich hatte das irgendwann mal getwittert, es ist wirklich extrem archaisch und vor allem, wenn man Deutsch kann, da merkt man, dass Tolkien ganz häufig den Satzbau von Deutsch benutzt. Der also...
Okay.
Also Englisch hat sehr, sehr viel in seiner Geschichte sehr, sehr viel an seiner Wortfolge herumgearbeitet und auf Deutsch ist die noch ein bisschen, ist sie doch ähnlicher zu Altenglisch. Und weil Tolkien diesen altenglischen Wortreihenfolge imitiert, klingt das Englisch im Buch der verschollenen Geschichte teilweise wie Deutsch und das ist relativ lustig. Das merkt man auf Deutsch vermutlich, wird man nicht merken, aber es ist noch viel extremer als das Silmarillion. Und wie Christopher Tolkien sagt, teilweise etwas komischen Aspekt und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es ist, ja, wie gesagt, es ist ein Frühwerk. Tolkien musste noch seine Sprache finden. Aber was möchtest du dazu sagen, Tobias?
Ich bin sehr gespannt.
Ja, wie gesagt, auf Deutsch ist es, glaube ich, nicht so schlimm wie auf Englisch. Da sind wir einfach im Vorteil. Wir klingen eh schon archaisch.
Das definitiv Schmetterling statt Butterfly.
Ja gut, wenn man Sprachen aggressiv ausspricht, dann klingen sie aggressiv. Ja, aber,
trotzdem, aber selbst wenn ich sage Schmetterling, das ist so das Schmettern und das Butterfly klingt trotzdem viel harmonischer als Schmetterling.
Tja.
Ich bin mal sehr gespannt, ob es mir auffallen wird.
Vielleicht werde ich ab und zu auch mal was vom englischen Original einfließen lassen. Muss ich mal schauen, wenn das Sachen sind, die ganz besonders lustig sind. So, aber man sollte sich auch nicht zu viel lustig machen, weil Tolkien war, als er es geschrieben hat, er war halt 25, also er war jünger als ich jetzt bin, was ein bisschen seltsam ist.
Ja, der Zug ist das für dich abgefahren, ne?
Mhm.
Kriegst du jetzt
nicht mehr hin. Mein Erstlingswerk kann ich nicht mehr machen.
Ja.
Aber ich habe schon meine Jugendgedichte geschrieben, sehr peinliche. Also ich habe es schon durch.
Okay.
Möchtest du auch das zweite Zitat vorlesen, Tobias? Da geht es darum, wie diese Texte überliefert sind.
Zum Teil ist der Text schnell mit Bleistift geschrieben und heute stellenweise außerordentlich schwer zu entziffern. Es ist ein Vergrößerungsglas dazu erforderlich und viel Geduld, die nicht immer belohnt wird. Aber bei einigen der Geschichten hat mein Vater auch den ursprünglichen Bleistifttext ausradiert und eine revidierte Fassung mit Tinte darüber geschrieben. Und weil er zu dieser Zeit gebundene Notizbücher anstelle von losen Blättern benutzte, litt er unter Raummangel. Folglich wurden Teilstücke von Geschichten in anderen hineingeschrieben, so dass die Entzifferung stellenweise zu einem schwierigen Puzzlespiel wurde. Und das ist Tolkien, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich erinnere hier nur kurz an unserem April-Scherz, den wir mal hatten, irgendwie Sammlung von Einkaufszetteln mit unveröffentlichten Gedichten oder Geschichten gefunden, weil Tolkien dafür bekannt war, dass er alles, was er an Papier hatte, vollgekritzelt hat. Ich weiß, ob du dich an der Ausstellung erinnern kannst. Und da gab es ja auch Zeitungen, die er mit Zeitungsseiten, die er komplett mit Heraldik zugeschrieben hat.
Ich überlege gerade, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, aber es gibt irgendeine Person aus dem wissenschaftlichen Kontext, die dafür bekannt ist, auf Zeitungspapier geschrieben zu haben, also auf Zeitungen und quasi immer auf die Zeitungen und neben die Zeitungen und zwischen die Buchstaben von der Zeitung geschrieben zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer es ist. Tolkien, dagegen war Tolkien dann immer noch sehr human.
Ja.
Aber es ist auch ganz lustig, also die, manchmal schreibt Christopher in seinen Einführungen zu den Kapiteln, also dieser Text ist jetzt aus einem ganz anderen Notizbuch, als man es erwarten würde und der zweite Teil steht wieder wo ganz woanders und dann gibt es auch eine eingelegte Seite und dann ist das nochmal mit Tinte überschrieben und dann gibt es nochmal die Bleistiftnotizen und ja. Zum Glück müssen wir nicht mit dem Original arbeiten.
Ja, wäre aber auch nice. Also ich hatte neulich eine Frage zu, ich glaube, das war der WDR, zu Tolkiens oder zum 70-jährigen Geburtstag von Die Gefährten. Und da hatte man mir die Frage zum Schluss gestellt, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, was wäre das? Und da habe ich den Moderator ein wenig schockiert, an dem ich gesagt hatte, ach, es wäre schon geil, wenn man mal so Zugang zu allen Dokumenten, die Tolkien beschrieben hat, bekommen würde, wenn die halt nicht nur irgendwie so von der Öffentlichkeit ja weggeschlossen werden, sondern wenn man sie sich mal unter gewissen Auflagen natürlich mal selbst ein Bild davon machen kann. Da war er etwas überrascht, dass ich nicht irgendwie etwas plakativeres, filmtechnisches oder sonst etwas genannt habe.
Dass du nicht gerne im Auenland wohnen würdest.
Ja, zum Beispiel. Weil das tue ich ja schon.
Aber das WLAN ist so schlechter.
Das kommt dazu.
Aber ich möchte doch ganz kurz einen Stift für den Bleistift brechen. Bleistift tatsächlich auch nach vielen Jahren meistens noch besser zu lesen als Kugelschreiber. Sie können froh sein, dass Tolkien nicht mit Kugelschreiber geschrieben hat. Das ist so eine Weisheit, die unter anderem mein Doktorvater mir immer mir vermittelt hat. Notizen mit Bleistift schreiben, nicht mit Kulischreiber, denn Kuli verblasst extrem schnell Und Bleistift kann man teilweise nach Jahrzehnten noch ziemlich gut lesen. Also hoch auf den Bleistift. Er ist nicht der Schuldige an diesem Punkt.
Okay, werde nur noch mit Bleistift schreiben.
Sehr, sehr vorbildlich, sehr vorbildlich.
Aber Maria, was hast du denn als nächstes geschrieben? Ich weiß nämlich nicht, wofür die abwarte. Was ist das Publi-Buch der verschollenen Geschichte?
Das publizierte Buch der verschollenen Geschichte.
Ah, was ist denn das publizierte Buch der verschollenen Geschichten?
Also genauso wie beim Silmarillion haben wir hier eher einen Unterschied zwischen den Texten, die Tolkien aufgeschrieben hat, die physisch aufs Blatt drauf, und das, was Christopher Tolkien herausgegeben hat.
Ah, okay. Also der Unterschied zwischen das, was wir kaufen konnten, und das, was Tolkien geschrieben hat.
Genau. Also das Buch der verschollenen Geschichte als publiziertes Buch, das ihr im Laden kaufen könnt, erschien auf Englisch 1983 Teil 1, 1984 Teil 2. Und das sind die ersten beiden Bände der History of Middle-Earth, dem original 12-bändigen plus Index-Reihe über die Entwicklung von Tolkiens Mythologie. Die sind, also die Geschichten in den beiden Teilen sind geordnet nach der Chronologie des Silmarillions. Das ist wichtig zu wissen, denn die Chronologie innerhalb der verschollenen Geschichte ist teilweise anders, beziehungsweise Tolkien hat sich verschiedene Reihenfolgen überlegt. Und Christopher hat aber, aus Gründen, die er im Vorwort erläutert, sich für die Chronologie des Silmarillions entschieden, was ich für absolut gerechtfertigt finde, und alles andere wäre einfach nur eine Katastrophe gewesen. Es ist auch nicht die Reihenfolge, in der die Geschichten geschrieben wurden. Auch das ist sehr wichtig. Also, wie gesagt, der Fall von Gondolin, was relativ spät erst kommt in der Mythologie, wurde als erstes geschrieben. Christopher hat das alles umsortiert. Das führt leider dazu, dass wir im ersten Teil mit den ganzen Sachen konfrontiert sind, die gewisse Leute, die Moderatoren dieses Podcasts sind, eventuell als langweilig empfinden könnten.
Maria, also ich finde das jetzt absolute Frechheit, dass du Sachen aus dem Buch der verschollenen Geschichte als langweilig empfindest. Das ist hochspannend. Ich verlange von dir, dass du dich am Riemen reißt und das mit der ordentlichen und gebürtigen Respekt und Interesse entsprechend verfolgen wirst. Es kann nicht sein, dass ich hier alles alleine machen muss.
Okay. Ja. Andere Personen, die Moderatoren dieses Podcasts sind.
Ja.
Haben wir gerne Action.
Ja.
Und Action werden wir ja auch ein wenig haben, aber nicht ganz so viel vielleicht. Dafür haben wir sehr ausführliche Geschichten über Sachen, zu denen niemand ausführliche Geschichten erwartet hat.
Oho.
Nein, nicht in dem Sinne. Aber ich möchte jetzt nicht spoilern.
Okay.
Aber alle, die das Buch schon gelesen haben, werden vielleicht wissen, was ich meine. Oder guckt euch einfach mal an, was so die längsten Kapitel sind oder die längsten Texte. Und dann werden euch vielleicht Fragezeichen aufkommen. Die Kapitel im Buch sind so strukturiert, dass es erst immer eine kleine Einleitung gibt von Christopher, wo er quasi sagt, das kommt da und daher, dieser Text. Dann gibt es die editierte Geschichte. Dazu gibt es dann Kommentare, wo es meistens um Veränderungen von Namen geht oder Christopher nochmal Sachen erklärt oder sowas. Und hinten, also nach dem Kapitel, gibt es einen ausführlichen Kommentar von Christopher, teilweise noch mit zusätzlichem Material, wie zum Beispiel die Gedichte, die ja im Feedback schon angesprochen wurden. Diese Kommentare von Christopher sind, wie auch, glaube ich, schon jemand im Feedback erfunden hat, gleichzeitig Segen und Fluch. Auf der einen Seite erklären sie sehr viele sehr interessante Dinge und er nimmt uns auch sehr viel Arbeit ab, indem er die Texte immer mit den Silmarillion-Texten vergleicht. Andererseits fügt Christopher leider auch eine zusätzliche Schwierigkeit ein, denn es ist zumindest mein persönliches Empfinden, ihr dürft mir gerne schreiben, wie ihr das seht, aber ich finde, Christopher schreibt extrem kompliziert. Vor allem im Vergleich zu seinem Vater. Also Christopher hat ganz gerne die Angewohnheit, so Sachen zu schreiben wie, es ist nicht so, dass es nicht so wäre. Und dann denkt man sich so, aber Christopher, was meinst du denn jetzt? Ist es jetzt nicht so oder ist es jetzt so? Und da muss man so ein bisschen nachdenken nochmal. Und das macht er leider bei einigen Sachen häufiger. Und darum kann es sein, dass er wieder diese Kommentare liest, die er einfach die ganze Zeit denkt, ich habe keine Ahnung, was der Mann mir sagen will. Aber zum Glück hat er ja uns.
Ja.
Und wir werden es hoffentlich verstehen. Also es gibt teilweise auch Stellen, wo ich das Englische gelesen habe, das Deutsche gelesen habe, nochmals Englische gelesen habe, nochmals Deutsche gelesen habe, nochmals Englische gelesen habe und dann langsam eine Ahnung habe, was der genau sagen will, aber es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt. Also darum auch schon mal gleich das Angebot an euch. Wenn ihr mit den Kommentaren überhaupt nicht zurechtkommt, dann lest es einfach nicht. Es gibt keinen Grund, das Buch aufzugeben, nur weil er mit Christopher nicht klarkommt. Das Wichtige ist, dass ihr die Texte lest, also die Haupttexte lest von Tolkien, da irgendwie Spaß mit habt. Und den ganzen Rest, den können wir euch auch erzählen.
Das werden wir so oder so, also auch wenn ihr die Kommentare lest.
Genau, ja, dann müsst ihr es einfach nochmal hören. Das ist dann eure Entscheidung. Aber vor allem das zusätzliche Material, was Christopher erwähnt, ist schon ziemlich interessant, vor allem diese Gedichte. Was Christopher im Vorwort auch tut, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, ist, dass er quasi rechtfertigt, warum er erstmal Silmarillion rausgegeben hat. Darauf werden wir jetzt gar nicht eingehen, weil wir das eigentlich schon alles mal erwähnt haben im Podcast, oder ihr lest einfach das Vorwort. Und dann legitimiert er auch, warum er jetzt dieses Buch herausgibt oder warum er die ganze History of Middle-Earth rausgeben will. Und das liegt vor allem daran, dass er sich ein bisschen, glaube ich, missverstanden gefühlt hat oder ziemlich missverstanden gefühlt hat, als das Silmarillion rausgekommen ist. Und dann viele Leute gesagt haben, ja, aber das ist ja gar nicht von Tolkien Vater, sondern von Tolkien Sohn. Und was ist jetzt da eigentlich echt? Und hat Christopher sich doch eigentlich alles ausgedacht nur und dann so ein bisschen auf den Ideen von Tolkien geschrieben. Und dann hat Christopher gesagt, so, es reicht mir jetzt, ich gebe jetzt einfach die Originaltexte raus und dann könnt ihr da gucken, was ihr davon habt. Und so ist die History of Middle-Earth entstanden. Und Christopher rechtfertigt, wie gesagt, auch, warum es überhaupt gut ist, das Silmarillion zu lesen. Denn viele Leute sagen, dass quasi durch das Silmarillion, und darauf sind wir auch in der letzten Staffel zahlreich eingegangen, verdirbt man sich ein bisschen den Spaß am Herrn der Ringe. Denn im Herrn der Ringe gibt es ganz häufig diese Momente, wo etwas angedeutet wird, was sehr alt ist, aber dann gar nicht erklärt wird. Und dadurch gibt es quasi so eine Empfindung von Tiefe in der Geschichte, von historischer Tiefe, die aber nicht so ganz aufgedeckt ist. Christopher sagt dann, ja, das stimmt schon, aber andererseits haben diese Texte im Silmarillion, also die Texte aus dem ersten Zeitalter, haben auch einen eigenen Wert. Und möchtest du dazu das Zitat vorlesen, Tobias, Zeile 151?
Tolkien verstand nur zu gut, dass viele entzückte Leser des Herrn der Ringe in Mittelerde nie mehr sehen wollten als den Schauplatz der Erzählung und dass sie bei all ihrer Freude über die Tiefe nicht wünschten, dass man diese bis zum Grund auslote. Doch diese Tiefe ist natürlich keine Illusion wie eine Reihe imitierter Buchrücken, hinter denen kein Buch steckt. Keine Auslassung. Es ist völlig legitim, diese Welt zu erforschen, ganz unabhängig von literaturkritischen Überlegungen. Und es ist angemessen zu versuchen, ihre Struktur in all ihrer Dimension von Mythos, ihrer Schöpfung her, zu begreifen. Auslassung. Diese Überzeugung und das Bewusstsein, das andere ebenso empfanden, veranlassten mich, die verschollenen Geschichten zusammenzustellen.
Also, sagt Christopher hier, ihr habt vollkommen recht, wenn ihr sagt, der Herr der Ringe ist gut, weil er so viel Tiefe hat. Aber die Tiefe ist auch intrinsisch interessant. Also es ist einfach interessant, sich den Mythos anzuschauen, auch ohne von einer wissenschaftlichen Perspektive herzukommen und zu sagen, okay, wie hat sich das denn literarisch entwickelt oder sowas, sondern es ist einfach interessant, sich diese Geschichten anzuschauen. Und ich finde, dieses Mindset sollten wir auch übernehmen für diese Staffel. Wir werden natürlich viel darüber reden, wie sind die Geschichten im Buch der verschollenen Geschichte ähnlich oder unterschiedlich zum Silmarillion. Und das wird sicher einen großen Teil einnehmen, einfach weil es sich anbietet. Aber ich bitte euch dazu, auch diese Geschichten einfach auf euch wirken zu lassen als Geschichten an sich. Also sagt nicht immer nur, ah, das ist nicht im Silmarillion, das ist nicht und so und das und der Charakter ist ganz anders, sondern überlegt einfach, okay, wenn ich das nur diese Texte hätte, was wäre denn dann deren was wert? Was fände ich denn dann gut? Was fände ich dann nicht gut oder sowas? Ich denke, das erhöht die Freude am Lesen deutlich. Die verschollenen Geschichten haben so einige Details, wo ich sage, das ist einfach sehr süß. Also es ist einfach eine nette Geschichte, auch wenn sie ganz anders ist als das Silmarillion und vielleicht auch nicht so hochwertig ist von literarischen her wie das Silmarillion. Aber ja, also Christopher hat gesagt, ich fange jetzt mit dieser History of Middle-Earth an, ich fange mit den verschollenen Geschichten. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass es viele Unterschiede gibt zum Silmarillion, aber auch sehr viele Ähnlichkeiten. Und auch dazu hat Christopher etwas geschrieben. Tobias, möchtest du das vorlesen?
Aber gerne. Und die Veränderung und Ausgestaltung der Geschichte Mittelerdes im Laufe der Jahre geschah selten durch gänzliches Ausscheiden von Elementen, sondern vielmehr durch allmähliche und vorsichtige Umformung, sodass die Geschichten ebenso zu wachsen schienen wie Sagen, die das Ergebnis vieler Geister und Generationen sind.
Ja, das ist eine Sache, die sehr interessant ist. Also, wenn ihr euch schon mal mit irgendeiner Realmythologie beschäftigt habt, dann wisst ihr, dass es da häufig ganz viele Widersprüchlichkeiten gibt. Einfach, weil es verschiedene Überlieferungstraditionen gibt. Und das haben wir in Mittelerde eben auch. All das hat Christopher quasi nachgebildet in der History of Middle-Earth. Und wir können jetzt zuschauen, wie dieser Mythos wächst Und wenn wir jetzt das Buch der verschollenen Geschichte gelesen haben, dann haben wir den Anfang. Wenn wir das publizierte Silmarillion gelesen haben, dann haben wir quasi den Endpunkt. Und dazwischen gibt es noch ganz viele, auch noch ganz viele spannende Sachen.
Ich bin sehr gespannt.
Also ich denke, es wird eine wilde Reise. Ich kann, wie ich schon gesagt habe, ich kann überhaupt nicht voraussehen, wie gut es dir gefallen wird, ob es dir überhaupt gefallen wird, ob ich in 3 Monaten mit einem mental wenig anwesenden Tobias hier sitzen werde. Es gibt schon einige sehr, sehr lustige Sachen. Es gibt vor allem einige sehr lustige Charaktere und sehr viel Potenzial, um ein wenig zu kichern.
Aber ich finde, Maria, du verkaufst dieses Buch komplett falsch. Du baust mir jetzt so eine, oh mein Gott, ich werde in 3 Monaten hier einschlafen, ich werde nur noch grunzen und machen. Du musst sagen, überleg mal hier so, ja, wir werden Geschichten erleben, wir werden Unterschiede rausfinden, wir werden detektivisch arbeiten, wir werden viel Spaß haben, es wird diverse Stellen geben, wo man halt ein wenig schmunzeln kann, wo man mal mit den Augenzwinkern sieht, wo man ein bisschen in Tolkiens Gedankenwelt eintauchen kann. So musst du dieses Buch verkaufen, weil sonst schalte nicht ich ab, sondern unsere Zuhörende, weil sie denken, oh mein Gott, was für ein furchtbares Buch ist das, will ich das überhaupt lesen?
Ja, ihr wollt es lesen, es ist Tolkien.
Nee, man kann aber auch andere Tolkien-Bücher lesen.
Ja, aber irgendwann hat man alle anderen Tolkien-Bücher gelesen. Da muss man ja mit irgendwas anderem weitermachen.
Aber trotzdem ist es doch eigentlich gut, die Leute von vornherein bei ihrem Ehrgeiz zu packen und sagen, schlimmer als die Schöpfungsgeschichte wird es nicht. Und ja, auch die habt ihr überstanden.
Und die kommt dann nochmal gleich.
Du verstehst es, Leuten Mut und Hoffnung zu machen, Maria.
Aber ich wollte auch noch positive Sachen sagen zum Buch der verschollenen Geschichte.
Ich bin ganz gespannt.
Was der wesentliche Vorteil von den verschollenen Geschichten ist, ist, dass sie viel lebendiger sind. Also wirklich deutlich lebendiger. Wir hatten das in der ersten Staffel mehrfach erwähnt, dass die Silmarillion, das publizierte, ganz häufig auf so, in Anführungszeichen, Chroniken basiert. Also Tolkien hat quasi so Übersichtschroniken geschrieben von den Ereignissen im ersten Zeitalter. Und teilweise ist das quasi die einzige Art, in der diese Geschichten vorliegen. Das heißt, Christopher musste, als er das Silmarillion zusammengestellt hat, auf diese Texte zurückgreifen. Und darum klingt das Silmarillion halt ganz häufig so sehr dröge nach Abhandlung. Und dann taten sie das und dann taten sie das. Und dann kämpften sie gegen Orks und dann bekamen sie Kinder. Und dann kämpften sie gegen Orks und dann passierte das. Und dann ging eine Person woanders hin.
Ich glaube, wir hatten das seinerzeit so beschrieben, weil ich es am passendsten fand. Das sind im Prinzip Geschichten am Lagerfeuer. Wenig wörtliche Rede. Jetzt ein bisschen hochnäsiger Elb, der vielleicht am Lagerfeuer sitzt und die Sachen erzählt. Aber damit habe ich meinen Frieden gefunden, indem ich gesagt habe, das sind im Prinzip Geschichten, die am Lagerfeuer erzählt wurden, die jetzt nicht so blutrünstig sind und Co. Und was du gerade gesagt hast, kann ich nur bestätigen, weil ich, alter Streber, habe natürlich auch schon das erste Kapitel gelesen. Das Haus des verschollenen Spiels.
Vergessenen Spiel.
Das vergessene Spiel. Und da ist auch eine Geschichte drin, die erzählt wird und auch ganz viel Prosa, aber auch die Geschichte, die habe ich mir gleich irgendwie 2-3 Mal durchgelesen, weil ich die so cool fand.
Wow.
Ist also auch etwas, es wird nicht nur drück und ich kann zumindest das bestätigen, was Maria gerade gesagt hat. Die Geschichten sind zumindest die erste Geschichte weitaus lebendiger als vieles, was im Silmarillion steht.
Also all die direkte Rede, die im Silmarillion fehlt, ist in diesem Buch drin.
Und das, finde ich, wertet die Geschichten schon mal ganz viel wesentlich auf.
Also, wenn man sich überlegt, das Silmarillion sind so die Aufzeichnungen, die in Gondor irgendwo rumlagen, von der Geschichtsschreibung, wie das vielleicht alles passiert ist, dann ist das hier die Geschichte, die ihr von eurer Hobbit-Oma erzählt bekommt. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen, vielleicht stimmt es nicht alles, vielleicht hat sich das nicht ganz so zugetragen, vielleicht sind manchmal Ungereimtheiten drin, vielleicht passen Dinge nicht zusammen, vielleicht sind die Charaktere ein bisschen komisch, aber trotzdem, viel lebendiger, als das Silmarillion jemals sein könnte. Falls ihr einen Eindruck davon haben wollt, erinnert euch daran, wie Beren Lúthien ist. So ungefähr, aber noch lebendiger ist das Buch der verschollenen Geschichte.
Sehr gut. Ich bin gespannt.
Also, um noch eine kleine Anekdote aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich versucht habe, mit 12.13 Uhr Herrn der Ringe zu lesen und es ganz, ganz unfassbar langweilig fand. Ich aber zum Glück, dass er auch das Silmarillion ausgeliehen hatte und das dann gelesen habe. Und nachdem ich mit dem Silmarillion fertig war, habe ich mir auch das Buch der verschollenen Geschichte ausgeliehen, habe das dann gelesen. Ich war vielleicht nicht so empfänglich damals dafür, weil ich in meiner Teenager-Zeit war, Aber es ist halt wirklich, es ist alles so sehr kuschelig, würde ich sagen. Also es hat einfach eine sehr kuschelige Atmosphäre, diese Geschichten. Also es ist alles sehr warm, finde ich. Sehr, sehr wholesome. Es sind sehr wholesome Geschichten, würde ich sagen.
Sehr schön. Aber es gibt ja noch ein Zitat hier, den ich auch sehr wichtig finde, den ich jetzt einfach mal vorlesen würde, wenn du nichts dagegen hast.
Gar keinen Fall.
Die Ausgabe der verschollenen Geschichten in zwei Teilen wird, wie ich hoffe, der Beginn einer Reihe sein, welche die sagenhaften Geschichten Mittelerdes mit diesen späteren Vers- und Prosaschriften weiterführen soll. Deshalb habe ich dem vorliegenden Buch einen Haupttitel gegeben, der auch die möglicherweise folgenden Bücher einschließen wird, obwohl ich fürchte, dass die Geschichte Mittelerdes sich als ein etwas zu ehrgeiziger Reihentitel erweisen könnte.
Ja, das, ich meine, das hat er geschrieben 1984, er hatte keine Ahnung, wie
umfangreich das wird.
Oder wie gut es ankommen würde, wie viel Interesse es da gibt. Also es gibt natürlich für die History of Middle-Earth gibt es natürlich weniger Interesse als für Silmarillion oder für den Herrn der Ringe, aber trotzdem haben das einige Leute irgendwie gelesen und auch in Gänze. Ja, aber es ist doch eigentlich ganz schön, wenn jemand sich ein... Ich meine, das kennen wir von Tolkien gar nicht. Da setzt sich jemand ein Projekt und er zieht es durch bis zum Ende.
Ja, wobei man dieses, also zumindest bis an seinem Lebensende, der hat ja noch mit knapp 90 oder war das sogar 90 irgendwie noch ein Buch rausgebracht. Sagen wir mal so, er hat auf jeden Fall mehr publiziert als sein Vater.
Deutlich mehr. Aber dafür kann er nicht so gut schreiben, würde ich sagen. Es schreiben ja schon böse Leute, wie böse ich bin zu Christopher, aber es tut mir leid, es ist...
Ich weiß nicht, was du das in einer der letzten Talkshows, als es um das Thema Kanon ging und die Frage, ist das Silmarillion überhaupt Kanon, wenn das nicht von Tolkien ist, sondern von Christopher beschrieben?
Ich weiß nicht, ich war bei der letzten Talkshow, war ich da.
Ja, also ich fand ich auf jeden Fall auch eine sehr interessante Diskussionsgrundlage, wenn halt auch gerade jetzt in Bezug auf die Serie, die ja jetzt demnächst die zweite Staffel losgeht, alle wieder vom Kanon sprechen. Die große Frage ist, wie weit ist das Silmarillion Kanon?
Ich würde sagen, bei Tolkien gibt es allgemein keinen Kanon, weil das nicht die Art ist, wie Tolkien gearbeitet hat. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Hobbit und Herr der Ringe kanonisch sind, weil die in Tolkiens Lebzeiten erschienen sind, dann ist das Silmarillion auf jeden Fall nicht kanonisch. Allein aus dem Grund, weil es eben Alternativversionen dazu gibt, die genauso viel Relevanz haben wie die anderen. Also darüber sind wir ja auch schon mal, ich meine, sind wir an einigen Stellen darauf eingegangen, wenn wir über andere Versionen gesprochen haben, die in der History of Middle-Earth veröffentlicht sind. Man kann sich da auch da die Sachen rauspicken und sagen, ich nehme jetzt das an. Es gibt eigentlich keinen Grund, sich ans publizierte Silmarillion zu halten, außer dass es eben das Publizierte ist und dass man sich irgendwie gemeinsam beschlossen hat, dass man das jetzt nimmt.
Ja, und vielleicht für die es nicht wissen, wenn man im wissenschaftlichen Bereich zitiert, ist es immer gut, wenn man auch Herr der Ringe und Hobbit-Ausgaben nimmt, die zu Tolkiens Lebzeiten veröffentlicht wurden, weil man davon auch ausgehen kann, dass der Autor damit auch einverstanden war. Und wir haben es ja auch, ich glaube, hatten wir auch schon im Silmaria, dass ja selbst im Herrn der Ringe in den 90ern noch gravierende Fehler behoben wurden, die dann ja aber auch eigentlich nicht mehr das sind, was Tolkien deiner Zeit veröffentlicht hat. Also darum ist diese komplette Thematik sehr schwierig. Und ich finde es auch schwierig, das alles immer auf einer Goldwaage legen zu wollen. Fiel mir halt in dem gerade im Zusammenhang nochmal ein bezüglich der Publikationsdichte Christopher Tolkiens und seinem Schreibstil, den du zu Recht oder zu Unrecht, sei jetzt mal dahingestellt, gegenüber seinem Vater als schlechter bewertet hast.
Weniger lesbar, zumindest die kritischen Teile, die er schreibt. Also wie er prosatechnisch drauf war, weiß ich nicht, weil Christopher Tolkien keine Prosa veröffentlicht hat in seinem Leben. Aber wenn man zum Beispiel schaut, wie Tolkien in Briefen Dinge erklärt und wie Christopher Sachen erklärt in den Kommentaren, das sind einfach ganz andere Schreibstile. Ich wollte gerade auch noch irgendwas sagen. Ah ja, genau, wenn wir, und das werden wir tun, die verschollene Geschichte mit dem publizierten Silmarillion vergleichen, dann tun wir es natürlich nicht unter dem Sinne, was ist richtig und was ist falsch, sondern wir sagen, wie hat sich das denn verändert? Weil das eben interessant ist, diese Änderungen sich darzustellen. Weil das publizierte Silmarillion ist nicht richtiger als das Buch der verschollenen Geschichte. Es ist einfach was anderes.
Ja, wobei man hier natürlich, also A sind es ja eh die gleichen Geschichten, nur halt in unterschiedlichen Versionen oder halt gerade eben die Offenlegung der unterschiedlichen Versionen. Und es ist halt das Einzige, was man halt vergleichen könnte. Beides liegt natürlich im Grundzügen nach Urheberrecht bei Christopher. Das ist die große Gemeinsamkeit, die sie haben und dass J.R.R. sie halt irgendwann mal in irgendeiner Form geschrieben hat. Aber wir hatten es ja relativ am Anfang, war das, glaube ich, mit den Bleistiften und überschrieben und ausradiert und mit Feder überschrieben und so weiter und so fort. Ja, er kann auch mal Zettel durcheinander geworfen haben. Will ich bei der Masse gar nicht, also nicht mal böswillig, sondern einfach bei der Masse, da keine Fehler zu machen, erachte ich als statistisch unmöglich.
Ja, kommt natürlich noch dazu.
Interessant. Also ich bin sehr gespannt. Mein erstes Werk, wo ich halt wirklich so diese ganz bewusst die unterschiedlichen Versionen gelesen habe und es super faszinierend fand, war, glaube ich, sein letztes Werk, der Band Der Fall von Gondolin. Ich weiß nicht, ob das das letzte war, was er veröffentlicht hat. Wo halt diese ganzen Geschichten von Gondolin in ihren unterschiedlichen Versionen geschrieben wurden. Das war so das erste Mal, dass ich mit den, also bewusst und wissentlich mich mit der, mit den unterschiedlichen Texten mal auseinandergesetzt habe.
Das ist schon sehr interessant, vor allem wenn man sich überlegt, wo tauchen bestimmte Charaktere zum ersten Mal auf. Also das werden wir einige Mal haben, dass wir einen Charakter haben, der eben auftaucht und dann eine ganz kleine Rolle spielt in dem Buch der verschollenen Geschichte, aber im Silmarillion eine viel, viel, viel größere Rolle hat und dann überlegen, okay, wie ist das gekommen? Wieso ist das so?
Gut, dann würde ich aber sagen, lass uns mal darüber sprechen, Maria, was unseren Zuhörenden in diesem Podcast in der zweiten Staffel jetzt so erwartet.
Ja, ich hatte es teilweise schon vorweggenommen. Also, wir besprechen natürlich die Geschichten auf unsere bekannte, seriöse und überhaupt nicht lustige Art.
Überhaupt nicht, hier wird nicht gelacht.
Hier wird nicht gelacht. Wir werden uns auf gar keinen Fall jemals über Manwë lustig machen. Das wird nicht passieren.
Manwë did nothing wrong.
Auf gar keinen Fall. Niemals hat Manwë irgendetwas getan, was nicht völlig zur Zufriedenheit aller Anwesenden war. Und vor allem in diesem Buch nicht. Das wird nicht passieren. Genau, dann hatte ich schon gesagt, wir erklären Christophers Kommentare. Ihr müsst sie also nicht lesen. Ihr dürft sie natürlich gerne lesen und uns auch schreiben, was ihr dazu denkt. Wir vergleichen mit dem publizierten Silmarillion. Das hatte ich auch schon mehrfach gesagt. Und ich hatte auch schon angekündigt, dass es da eine kleine Extra-Hausaufgabe geben wird. Und zu der will ich gleich kommen. Und das ist die Sache, in der ich mich auf dieser Staffel fokussieren möchte. Wir werden über die Hintergründe zu Tolkiens Inspirationsquellen sprechen. Also, woher kommen bestimmte Dinge in Buch der verschollenen Geschichte? Das hatte ich auch in der ersten Staffel immer wieder, haben wir darüber geredet. Aber jetzt möchte ich das ein bisschen systematischer tun. Und da gibt's einige Sachen, die sich anbieten, manche Sachen, die sich nicht ganz so anbieten, über die wir trotzdem reden werden, einfach weil es sie gibt. Und genau, das wird quasi so das Sahnehäubchen sein, wie eben jemand im Feedback geschrieben hat. Genau, das erwartet euch in dieser Staffel. Möchtest du irgendwas hinzufügen, Tobias?
Ganz viele Kommentare werden natürlich, erwarten wir von euch.
Auf jeden Fall.
Überall 5-Sterne-Bewertungen und offizielle Feedback erwarten wir von euch. Gute Laune.
Tatsächlich, aber da kommen wir schon zu den Hausaufgaben.
Okay, dann springen wir direkt zu den Hausaufgaben.
Ja, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt. Vielleicht könnt ihr euch noch ganz grob erinnern. Also, die Hausaufgaben werden weiter sein. Lest das nächste Kapitel. Und das ist alles, was ihr tun müsst. Also, ihr müsst nur den fettgedruckten Text lesen und den große gedruckten Text und dann habt ihr die Hausaufgaben erfüllt. Aber es gibt noch Sonderhausaufgaben und ich würde mich sehr freuen, wenn viele Leute die Sonderhausaufgaben machen. Dann wird es nämlich erstens für mich weniger Zeit aufwendig, die Folgen vorzubereiten, andererseits wird es vermutlich auch viel spannender. Also erste Sonderaufgabe, lest das entsprechende Silmarillion-Kapitel nochmal. Wenn ihr es eh schon auswendig kennt, dann fällt diese Hausaufgabe, aber ansonsten wird bei jeder Hausaufgabe wird auch das entsprechende Silmarillion-Kapitel nochmal angegeben sein. Ihr könnt auch gerne die Folge nochmal hören, die wir dazu gemacht haben. Darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Gibt es die Sonderaufgabe, die mir besonders am Herzen liegt, nämlich ich möchte bitte, dass ihr mir zu jedem Kapitel auf einem unserer Kommunikationswege am liebsten über die Webseite oder per E-Mail eine Sache schreibt, die anders ist als im publizierten Silmarillion und eine Sache, die gleich ist. Und es gibt Pluspunkte, wenn ihr etwas findet, was nicht von Christopher erwähnt wird im Kommentar. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Ich werde die Sachen auf jeden Fall irgendwie sammeln. Ich werde irgendwo eine Tabelle haben, wo ich Punkte eintrage. Und wenn ihr die meisten Punkte habt oder eine Person mit den meisten Punkten seid, dann bekommt ihr irgendetwas. Ich weiß noch nicht genau, was. Aber ich verspreche schon mal, ich werde mir irgendwas ausdenken.
Ganz kurz, dann sollten wir vielleicht gleich noch dazu sagen. Also alles, was nach der Veröffentlichung der nächsten Folge reinkommt, kann natürlich nicht mehr gewertet werden.
Natürlich nicht.
Und wir sollten es einfach nur der Vollständigkeit halber sagen, weil wir wissen ja auch, dass Leute wesentlich später diese Folge nochmal hören.
Wir haben auch keine Belerienkarten mehr, es tut mir leid.
Ich hätte noch welche.
Ich habe auch schon wieder welche gefunden, als ich in Pond war. Es ist
die spawnen einfach irgendwann. Also
ich weiß nicht, was die tun in diesem dunklen Container, aber es muss abgehen da.
Ja, nee, aber wie gesagt, weil dann besprechen wir die Sachen ja, wenn wir noch andere Sachen besprechen, die nicht reinkommen, dann könnt ihr natürlich diese Punkte nicht euer eigen nennen.
Ja, aber wenn ihr noch mehr Sachen findet, dann könnt ihr die auf jeden Fall schreiben. Genau, also lest
mehr den. Tolkien.
Wir sind noch nicht am Ende, Tobias.
Ich weiß.
Also, erste Hausaufgabe, Tolkiens Text lesen. Zweite Hausaufgabe, Christophers Kommentar lesen. Dritte Hausaufgabe, Silmarillion nochmal lesen. Das Kapitel im Silmarillion nochmal lesen. Vierte Hausaufgabe, und das ist eigentlich die wichtigste, Ähnlichkeiten und Unterschiede schicken. Beziehungsweise einen Unterschied und eine Ähnlichkeit.
Aber das wird, also zumindest die Unterschiede zum Silmarillion wird doch im ersten Kapitel schon nicht funktionieren, oder?
Ja, ich meine, man könnte da schon ein bisschen kreativ werden.
Okay.
Also ich könnte mir da schon ein paar Sachen, überlegt euch einfach irgendwas, was euch in den Sinn kommt. Alles ich denke, klar. Das wird sehr interessant werden, wenn wir so ein bisschen mehr kommunizieren miteinander auch. Ja, genau. Ein bisschen mehr, nicht nur Frontalunterricht. Okay, das ist alles, was ich zu sagen habe. Hast du noch was zu sagen, Tobias?
Warm.
Ja, gut. Aber etwas Inhaltliches.
Sehr. Nein, also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe das erste Kapitel, ich habe ja schon mal vorgearbeitet, habe meine Hausaufgaben schon erledigt, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir heute das erste Kapitel besprechen und nicht nur das Vorwort. Aber dann habe ich es halt einfacher, noch mir die Zusatzpunkte zu schnappen. Und ich glaube, wir sollten dann mal kurz darüber reden, bis wann die Leute denn die Möglichkeit haben, ihre Sachen einzureichen.
Ja, also ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Lange Zeit.
Lang heißt? 4 Wochen, 6 Wochen, 10 Wochen?
Also ab dem 16. September könnte ich wieder.
Ab dem 16. September, das ist wirklich noch eine ganze Weile.
Also es ist ungefähr ein Monat.
Ja, wollen wir dann gleich, ich kann nur gerade weil meine Maus leer ist, nicht in den Kalender gucken.
Das sind auch Probleme, die Tolkien niemals gehabt hätte.
Ja, ich nehme einfach mein Handy und gucke dann den Kalender nach. Der 16. September ist der Montag. Wie sieht es dann am 18. dann bei dir aus?
Sollte klappen, ja.
Das heißt, dann nehmen wir am 18. September die nächste Folge auf. Und dann habt ihr Zeit, bis zum 15. September eure Sachen einzureichen.
Mhm. Und ich verspreche schon mal, es wird ein paar Urlaubseindrücke geben. Ich fahre nämlich auf die einsame Insel. Zwinker, zwinker.
Norderney?
Nein.
Helgoland. Texel?
Nee. Außer? Nach Texel könnte ich immer fahren. Das ist nur eine halbe Stunde weg von hier.
Ja, dann?
Nein, eine andere einsame Insel.
England?
Vielleicht.
Schottland. Irland.
Ist das nicht ein? Okay, ist eine andere Insel. Naja, ihr werdet erfahren. Und, ja.
Bleibt noch die große Frage, wie war dein Tee?
Er war, dafür, was er Reise zum Gewürzmarkt heißt, war erstaunlich ungewürzig, fand ich.
Okay.
Also er war einfach ein vollkommen herkömmlicher Gewürztee, würde ich sagen. Also 2 von 3 sind wir.
Gut, meiner kriegt 3 von 3, das liegt aber auch an der speziellen Wahl.
Ja gut, da kann man auch nicht so viel mit falsch machen.
Ja, gut, dann hören wir uns in etwas mehr als einem Monat schon wieder und wird jetzt die Folge jetzt am Wochenende veröffentlichen. Das heißt, für euch ist es dann auch etwas ein Monat, bis dann die nächste Folge rauskommt. Aber das gibt euch genug Zeit, das erste Kapitel zu lesen. Das hat es in mehrerer Hinsicht in sich. Machen wir auch einen Vergleich Deutsch-Englisch oder lassen wir das unter den Tisch fallen?
Ich habe teilweise habe ich Sachen rangeschrieben, die ich da vergleichen würde. Also falls dir irgendwas einfällt.
Gut, da muss ich den deutschen und englischen Text nochmal nebeneinander legen. Ich habe den englischen jetzt beiseite gelassen und nur den deutschen gelesen.
Viel Spaß mit dem englischen Text, haha.
Oh, ich schaue einfach mal und dann sage ich vielen lieben Dank. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel jetzt hier mit dem neuen Buch der verschollenen Geschichten. Erstmal Teil 1 aus dem Jahre 1983. Im Deutschen hast du, glaube ich, nicht gesagt, 1999 übersetzt von Hans Schütz.
So viel das wollte ich eigentlich noch erwähnen. Hans Schütz. Ein neuer Übersetzer, den wir noch gar nicht kennen.
Also doch, kennen wir schon, weil er hat ja 1999 das Buch übersetzt, aber er ist weder Kriege noch Karu noch Scherf.
Richtig.
Noch Lisa Kuppler, die dann ja die Schärf- und die Kriege- und Karo-Übersetzung nochmal überarbeitet hat. Also ein neuer Name. Na gut, Maria, dann dir einen schönen Urlaub auf der einsamen Insel. Ich bin gespannt auf deine Eindrücke.
Dankeschön, Dankeschön.
Und das letzte Wort gehört wie immer dir.
Lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.